Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
20 Jahre ist es nun her, seit die Bürgerinnen und Bürger der früheren DDR erstmals Einsicht nehmen konnten in die Akten der Staatssicherheit, der Stasi. 20 Jahre also seit jenem Gesetz von 1991, das diese Einsicht erlaubt. Das sind auch 20 Jahre Verarbeitung einer schwierigen, manchmal kaum fassbaren Vergangenheit. Janina Lappert hat mit Zeitzeugen gesprochen und mit dem Mann, der über die Akteneinsicht wacht.
Ich wollte einfach keine Grenze haben, ich wollte raus, hin und her gehen dürfen und meine Eltern, meine Geschwister wiedersehen und nicht, wenn ich dort bin, zum Beispiel einen Ausreiseantrag stelle, dass ich dann hier nicht mehr sein kann und die alle nicht mehr sehe. Und so eine Situation, die hätte mir sehr viel Schmerzen bereitet, seelisch, und das wollte ich nicht. Wir waren alle eingesperrt, auf alle Fälle die, die mal hin und her fahren wollten.
Edith Thaar fühlte sich in der DDR eingesperrt. Sie träumte nachts oft davon, dass sie bis zur Westgrenze fahre und die Grenze sei wieder dicht. Dieses Gefühl ist heute noch nicht weg. Selbst 22 Jahre nach der Grenzöffnung, wenn sie bei der ehemaligen DDR-Grenze im Ort Hof vorbeifährt.
Wir fahren zum Beispiel nach München und kommen nach Hof an die Grenze. Jetzt geht's schon, jetzt fahre ich schon durch, aber jahrelang, weil wir haben sehr viel in München Raum zu tun, wurde es mir jedes Mal ganz übel.
Edith Thaar sitzt auf einem blauen Sofa in ihrem Atelier. Sie ist in Thüringen aufgewachsen und lebt schon seit ihrem Kunststudium in Leipzig. Sie ist bildende Künstlerin und Fotografin. Ihr Atelier, das sich im Untergeschoss des Hauses befindet, war zu DDR-Zeiten ein kleiner Lebensmittelladen. Im oberen Stock lebte sie mit ihrer Familie. Viel länger als üblich habe die Behörde dieses Haus renoviert.
Oben drüber hier ist ein Balkon, der war auch offen. Und dieser Balkon, wo Gerüste von innen und außen waren, ging direkt in unser Wohnzimmer. Und das hat ja so eine einfache Tür, war auch nicht abgeschlossen. Dieser Bau ging nicht voran, da war gar nichts. Und dann standen hinter diesen Pappeln, die hier in dem Arminiushof so schön aussehen, standen Männer in Ledermänteln und haben uns beobachtet.
Die Männer in den Ledermänteln waren Stasi-Mitarbeiter, die bespitzelten. Das Ministerium für Staatssicherheit war der Geheimdienst der DDR im In- und Ausland, die politisch Missliebige bespitzelte. Die Stasi untersuchte im Leben von Edith Thaar und ihrer Familie indiskret und hemmungslos. Vermutlich legten sie Abhörwanzen in den Boden, installierten versteckte Kameras, dokumentierten das Familienleben und nahmen Informationen von inoffiziellen Stasi-Mitarbeitern entgegen.
Ich glaube, die haben einfach uns nur Angst machen wollen,
sagt Edith Thaar heute. Aber neben der Angst, die die Staatssicherheit offenbar einflößen wollte, wurde über 12 Jahre hinweg eine Akte über ihr Leben geführt. Mindestens 5 Zentimeter misst ihre Aktenmappe. Nach der Wende konnte Edith Thaar ihre Stasi-Akten einsehen, denn Ende Dezember 1991, also vor 20 Jahren, trat das Stasi-Unterlagengesetz in Kraft. Das bedeutete, dass das Aktenarchiv vollständig geöffnet wurde und die Betroffenen Zugang zu den Informationen erhielten, die über sie gespeichert worden sind.
Das stimmte bei mir so wenig. Es ist so viel gelogen und herbeigezaubert, zum Beispiel soll ich Medikamente für irgendwelche Westverwandten geschmuggelt haben. Das war nie so. Ich kenne die Verwandten nicht mal, die da aufgeführt worden sind. So blödes Zeug steht da drin.
Über erfundene Fakten und Schikane der Stasi kann auch Lutz Rathenow berichten. Er stammt aus Jena, Thüringen und arbeitet heute als Lyriker und Prosaautor in Berlin und Dresden. In der DDR war er als Regimekritiker bekannt, nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch bei der Staatssicherheit. Diese sammelte jegliche Informationen über Rathenows Leben und legte 15.000 Seiten Akten über ihn an. Lutz Rathenow:
Anfang 1992, am ersten Tag der offiziellen Akteneinsicht, habe ich in die Akten Einsicht nehmen können und Dinge auch kopiert bekommen. Das war sehr informativ, da fand ich manches natürlich auch sehr banal.
Am stärksten beeindruckte Lutz Rathenow bei der Akteneinsicht die intensive Überwachung sowie die Eingriffe der Staatssicherheit in seine Privatsphäre. Grund dafür war, dass er in den 1970er Jahren einen oppositionellen Literaturzirkel gründete und ohne offizielle Erlaubnis seine regimekritischen Texte veröffentlichte. Die Staatssicherheit verhaftete Lutz Rathenow mehrmals und exmatrikulierte ihn sogar von der Universität kurz vor seinem Examen im Jahr 1977.
Beispiele aus meiner Akte sind, man versucht, das Eheleben zu zerstören, wie man anonyme Briefe an meine Frau konzipiert, wie man überlegt, welche weiblichen Bekannten der Umgebung kann man mir als heimliche Liebschaften andichten, wie man Situationen schafft, die zur Verhaftung führen sollen. Das gibt es immer wieder.
Mit welcher Indiskretion und Detailtreue die Stasi bespitzelte und zudem zwischenmenschliche Beziehungen zu lenken versucht hatte, dokumentiert der Spielfilm »Das Leben der Anderen« aus dem Jahr 2006 sehr anschaulich.
In einem System der Macht ist nichts privat. In einem System der Abhängigkeit ist Freiheit Ironie.
Staatssicherheit, öffnen Sie die Tür. Brecheisen.
Was ist denn losgelassen?
Wir haben den Befehl, Ihre Wohnung zu durchsuchen.
Was muss geschehen, damit du dem System widerstehst?
Die Stasi verfolgte die Bürgerinnen und Bürger auf Schritt und Tritt. Sie lockte Familienangehörige in Fallen und durchsuchte oder durchwühlte ohne zu zögern die Privatwohnungen. Die Staatsmacht ging sogar noch weiter. Lutz Rathenow hat ein Beispiel bereit.
Der zynischste Satz, den ich gelesen habe in meinen Akten, war über eine andere Person. Man hat versucht, ihn beruflich fertig zu machen. Und dann steht dort der Satz in den Akten wörtlich: Die Zersetzungsmaßnahmen können beendet werden, da M. suizidale Neigungen zeigt. Also er ist jetzt langsam bereit zum Selbstmord. Das kann er nun allein machen. Da machen wir uns die Hände nicht noch schmutzig, er ist sozusagen fertig. Er ist gebrochen und damit ist die Maßnahme erfolgt.
Obwohl sich das wie ein Mordplan anhört, entgegnet Lutz Rathenow.
Es war keine Organisation von Mördern, sondern eher eine von beruflichen Zersetzern, von psychologischen Manipulierern und von Menschen, die im Bereich des Psychoterrors eine gewisse Qualität erreicht haben, auf Leute einzuwirken und sie auch fertig zu machen. Was den körperlichen Kontakt angeht, ist man vorsichtiger.
Aber es kam auch die staatlich angeordnete Tötung in der DDR vor. Selbst vor der Hinrichtung hielt sich die Staatsführung nicht zurück. Am 26. Juni 1981 wurde Werner Teske nach jahrelanger Bespitzelung wegen Spionage und versuchter Fahnenflucht in Leipzig erschossen. Erst 1987 wurde die Todesstrafe in der DDR abgeschafft. Tobias Hollitzer ist ein weiteres Stasi-Opfer. Zu DDR-Zeiten engagierte er sich in der kirchlichen Umweltbewegung in Leipzig. Obwohl die Staatssicherheit auch ihn beobachtete, wurde er nie mit der Staatsmacht direkt konfrontiert. Hollitzer war 24 Jahre alt, als die Leipzigerinnen und Leipziger 1989 während der Friedlichen Revolution die Stasi-Zentrale besetzten. Danach ist er quasi dem Thema treu geblieben, wie er sagt, denn er engagierte sich als Bürgerrechtler und ist derzeit Leiter des Stasi-Museums in Leipzig.
Ich bin in verschiedenen Funktionen mit der Aufarbeitung der Stasi-Tätigkeit und mit der Sicherung der Aktenhinterlassenschaft hier beschäftigt, auch mit ihrer Auswertung. Insoweit habe ich natürlich immer auch Bezüge zu Dingen gefunden, die ich selber erlebt habe oder die ich auch nachträglich wahrgenommen habe, eben dass die Staatssicherheit meine Post kontrolliert hat, dass Telefone abgehört wurden, dass bestimmte Aktivitäten, die wir im Umweltbereich hier in Leipzig gemacht haben, von der Staatssicherheit beobachtet worden sind.
Die eigentliche Hauptakte von Tobias Hollitzer vernichtete die Stasi im Dezember 1989. Als die DDR Mitte November 1989 ins Wanken geriet, ordnete Erich Mielke, der damalige DDR-Minister für Staatssicherheit, an, alle Unterlagen des Archivs sollten unter strenger Geheimhaltung abtransportiert oder vor Ort zerstört werden. Aber trotz eiligem Bemühen blieb eine riesige Menge davon übrig. Gemäß der Bundesstelle für die Stasi-Unterlagen füllen die erhalten gebliebenen Informationen über die DDR-Bürgerinnen und Bürger 39 Millionen Karteikarten und messen 111 Kilometer Akten. Es tauchten außerdem 1,4 Millionen Fotos auf, über 2500 Filme und mehr als 31.000 Tonbänder. Was sich dabei fast als Ironie anhört, die gesammelten Akten konnten nie vollständig ausgewertet werden. Die ganze Arbeit der Überwachung lief letztlich ins Leere. Heute arbeitet übrigens das Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Rekonstruktionstechnik an einem Stasi-Schnipsel-Projekt, wie es landläufig genannt wird. Die zerrissenen und geschredderten Dokumente sollen mit Hilfe einer aufwendigen Software rekonstruiert und somit die Akten wieder lesbar gemacht werden. Aber der Bürgerrechtler Tobias Hollitzer konnte trotz verschwundener Hauptakte eine Reihe von Fakten bestätigen, die er schon früher vermutet hatte.
Ich habe den einen oder anderen inoffiziellen Mitarbeiter befunden, der über mich oder über die Arbeit unserer Umweltgruppe berichtet hat. In unserer Umweltgruppe hat einer mitgearbeitet, der war Bürgermeister in einer Gemeinde und meinte immer, er dürfe bei uns mitarbeiten. Das kam uns immer schon komisch vor, dass jemand, der in der SED ist und Bürgermeister ist, in einer kirchlichen Umweltgruppe mitarbeiten darf, dass der dann später sich als IM herausgestellt hat, hat mich nicht gewundert.
Wie fühlt sich diese staatliche Überwachung an, wenn man in einem Schnüffelstaat permanent vermutet, dass ein IM, also ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, lauscht, protokolliert und Informationen in Akten ablegt? Edith Thaar kann sich gut an die Demütigung im normalen Alltag erinnern.
Es ist entwürdigend, wenn Sie zum Beispiel an einer Grenze nach der Tschechoslowakei dann Ihre Sachen auspacken müssen. Es wird dann auch noch in dem Abfall gewühlt, dann wieder die eigenen Sachen angefasst und vermittelt, dass jederzeit könnte das natürlich sein, dass ich raus muss aus dem Zug. Das ist entwürdigend.
Was anhand der Kontrolle und Überwachung in den Akten über sie aufgeschrieben wurde, regt Edita heute noch auf. Zwar vermuteten sie und ihre Familie die andauernde Überwachung und Bespitzelung durch die Stasi, weil ihre Post geöffnet wurde oder Pakete von Freunden aus dem Westen nie angekommen waren. Aber sie rechneten nie damit, dass über so viele DDR-Bürgerinnen und Bürger eine Akte geführt wurde.
Das ist eigentlich so schlimm. Ich glaube, meine Akte gucke ich nie wieder an, weil mir wird das schlecht, kann ich erbrechen, richtig zum Klo gehen und aus dem Magen alles hochholen. Diese gesamten Lügen und dass die mit meinen Eltern sich befasst haben und über mich so Bescheid wussten, also so quasi so Psychogramme angelegt haben, wie ich wäre und wozu ich zu benutzen wäre und was da alles möglich sein könnte. Ja, also sehr kompliziertes Durcheinander.
Lutz Rathenow, über den die Stasi 15.000 Seiten Akten angelegt hatte, arbeitet seit Anfang letzten Mai als Vorsitzender in einem Amt, das einen umständlichen Namen trägt. Es heißt nämlich Sächsischer Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Es ist eine Einrichtung der Behörde, die sich aus Mitgliedern des Bürgerkomitees und der ehemaligen DDR-Bürgerrechtsbewegung zusammensetzt. Als Landesabgeordneter und Beauftragter für die Stasi-Akten betont Lutz Rathenow mehrfach, dass die Stasi-Traumatisierung in der heutigen Bevölkerung stark verankert sei. Einige Betroffene seien an Verfolgungswahn und an dem posttraumatischen Belastungssyndrom erkrankt. Dieses Syndrom kann auch infolge von Geiselnahme oder Kriegserfahrung auftreten. Lutz Rathenow nimmt aus seinem hohen Papierstapel ein Beispiel eines leidenden Bürgers heraus.
Hier ist zum Beispiel ein Herr X, der glaubt, dass in seiner Wohnung unter der Erde noch irgendwelche Geheimgänge existieren. An einem geophysischen Gutachten, das nur bis 4 Meter Tiefe ging, wurden stromführende Kabel festgestellt, was logisch ist bei Stromkabeln in der Erde liegen, wenn ich das mal anmerken darf. Wörtlich dies belegt, dass Bunker und Geheimgänge vorhanden sein müssen. Meine Bitte an Sie, in den Stasi-Akten von Sachsen müssen doch Unterlagen vorhanden sein, die die Existenz vorhanden sein von Bunker und Geheimgängen bestätigen.
Lutz Rathenow trat aufgrund dieses vorgelesenen Schreibens als Opferberater auf den Plan. Er nahm die Fährte auf, indem er nach Spuren und Hinweisen in den hinterlassenen Stasi-Akten suchte. Vor allem aber sucht er das Gespräch mit den Opfern, die unter der Verfolgung leiden. Auch die Künstlerin Edith Thaar erwähnt in einem Nebensatz ihre Traumatisierung. Zum Beispiel könne sie heute noch nicht die alten DDR-Krimis schauen. Ihr Körper reagiere sofort mit Übelkeit. Lutz Rathenow nimmt ein anderes Beispiel für die Folgen des Stasi-Terrors aus seinem Posteingang hervor.
Er kommt in ein Altersheim. Das ist in Berlin passiert. Und das ist jemand, der saß in der DDR im Gefängnis. Und in diesem Altersheim sitzen dort Leute, die früher in der Stadtsicherheit tätig waren, die in der Partei waren, die vielleicht Gefängniswärter waren und die dann, um diesen ehemaligen Gefangenen zu ärgern, alte Partei- und Arbeiterkampflieder singen aus der DDR. Es kann also Konstellationen geben, die zur Retraumatisierung führen.
Oberflächlich kann man sich bei diesem Beispiel fragen, was kann denn ein ehemaliger Stasi-Pförtner oder Wächter einem ehemaligen Oppositionellen heute noch antun? Es sind doch inzwischen schon 22 Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR vergangen. Lutz Rathenow entgegnet, dass die DDR-Erfahrung unterschiedlich präsent in den Biografien verwurzelt sei. Wenn diese Menschen aus verschiedenen Gründen an der Gegenwart leiden, weil diese ihnen nicht helfe, die Vergangenheit zu verarbeiten, nehme dieses Problem zu. Weitere Fälle zählt er auf, Beispiele, in denen eine medizinische Fehlbehandlung zu DDR-Zeiten beklagt wird oder eine Berufskarriere wegen Haft scheiterte oder ein akutes Posttrauma aufgrund von psychischer Gewalterfahrung auftrat. Trotz der belastenden Traumata sieht Lutz Rathenow nicht nur Nachteile in der vergangenen Stasi-Erfahrung, sondern auch Vorteile. Der erste Vorteil:
Es klingt jetzt zynisch. Es ist auch ein gewisses Privileg, deutlich Opfer zu sein. Mindestens ein halbes Jahr verhaftet worden zu sein, heißt, man kriegt wenigstens etwas Entschädigungsrente. Man darf seinen Rentenanspruch aufbessern. Man kriegt bestimmte Vorteile. Das ist der Ausgangspunkt der Opferberatung, die gesetzlich verbrieften Vorteile zu gewährleisten.
Der Landesabgeordnete räumt zwar ein, dass die Menschenrechtsverletzungen in der DDR nicht mit Geld entschädigt werden können, aber man kann mit einem finanziellen Beitrag Respekt zeugen. Vielen Opfern sei auch wichtig, Gedenkstätten einzurichten, öffentliche Anerkennung zu erhalten und vor Schulklassen aufzutreten, um von der DDR-Erfahrung zu berichten. Ein weiterer Vorteil ist:
Und so kann man auch dadurch auch die DDR-Bürger vom Ruch befreien, dass sie alle irgendwie beteiligt gewesen sind. Das stimmt nicht. Es waren einige ganz besonders, einige ziemlich und ein paar waren noch ein bisschen beteiligt. Und die anderen haben auf verschiedene Art und Weise zwischen was mitmachen und inneren Unlust bis hin zu Renitenz und Ungehorsam und bis hin zu offenen Widerstand gearbeitet. Und die haben keinen Grund, negativ in die Vergangenheit zu blicken. Und die Orte, die positiv in die Vergangenheit blicken, wie zum Beispiel Leipzig, weil sie besonders viel Oppositionelle hatte, können daraus auch Energien für die Zukunft gewinnen. Insofern habe ich nicht nur mit Opfern zu tun, sondern auch mit selbstbewussten Menschen, die eine gute Vergangenheit haben und die aufgrund dieser Vergangenheit auch Wünsche, Forderungen, Vorschläge vorbringen.
Dazu Edith Thaar, Regimekritikerin aus Leipzig und Stasi-Gegnerin.
Ja, man kann viel machen. Also ich denke nicht, dass ein Mensch auch in politischen Systemen ganz ohne Gegenwehr ist. Wie das passiert und die Gunst der Stunde, das ist eine ganz interessante Erfahrung, weil man kann das gar nicht glauben, dass es dann doch geht. Ne? Erst geht gar nichts, dann ist es sehr gefährlich, dann ist es euphorisch, dann klappt, dann ist es wunderbar. Und dann fängt an, dass man das dann leben muss. Diese Momente, dieses Innehalten und die Schönheit dieser Zeit, dass man das genießt und mitträgt und nicht vergisst.
Der Machtmissbrauch der Stasi in der ehemaligen DDR liegt zwar schon ein gutes Stück in der Vergangenheit zurück, ist aber trotzdem für viele Opfer nach wie vor präsent. Staatliche Einrichtungen für Bürgerüberwachung und Kontrolle sind heute noch in vielen Ländern der Welt vorhanden, auch in der Schweiz. Eigentlich lassen sich die Schweizer Machtmechanismen mit jenen der DDR nicht vergleichen. Aber in gewisser Weise sind in der Schweiz trotz stabiler Demokratie Überwachung und Datensammlung der Bevölkerung auch schon vorgekommen, die Fischen-Affäre in den späten 1980er Jahren. Und ab Anfang 2012 ist ein neues Programm zur Fischierung geplant. Es solle eine geheimdienstliche Präventivfahndung an der Grenze geben. Der Geheimdienst werde reisende, unbescholtene Personen aus gewissen Ländern registrieren. Die Liste dieser Länder, die als sogenanntes spezielles Sicherheitsrisiko eingestuft werden, sei geheim, teilt der Schweizer Nachrichtendienst vor kurzem mit. Victor Gjörfi ist Rechtsanwalt in Zürich und engagiert sich im Verein Grundrechte.ch, der sich kritisch mit Überwachung und Datenschutz in der Schweiz befasst.
Den Geheimdienst gibt es immer noch. Vor kurzem ist der militärische und der zivile Geheimdienst wieder zusammengelegt worden. Das, was man eigentlich bewusst getrennt hat, im Zuge des Fischenskandals Ende 80er, Anfang 90er Jahre und das Ganze ist jetzt quasi dem Militär angegliedert.
Der militärische Geheimdienst sei während den vergangenen Jahren damit beschäftigt, stetig mehr Zivilpersonen und deren politische Aktivitäten zu überwachen, sagt Viktor Györfi. Die politische Gesinnung der Beobachteten müsse gar nicht extremistisch oder gewalttätig sein. Wer sich bei politischen Aktivitäten in der Öffentlichkeit zeige, beispielsweise bei Demonstrationen, würde dem Geheimdienst auffallen. Freiwillige Spitzel hätten sich zudem in bestimmte politische Szenen eingeschleust. Im Sommer 2008 wurde zudem die Tatsache bekannt, dass der Staatsschutz mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Kanton Basel-Stadt beobachtet hatte. Diese Vorgehensweise erinnert Viktor Györfi an die Stasi.
Rein quantitativ hat es sicher nicht dieses Ausmaß. Anders als noch bis spät in die 80er Jahre in der Schweiz, da war es quantitativ tatsächlich vergleichbar wie das, was die Stasi gemacht hat. So ist das heute nicht. Aber sektoriell ist die Überwachung schon wieder sehr weit fortgeschritten.
Und wie zeichnet sich dieser Trend für die Zukunft ab?
Jetzt im Moment ist im Schweizer Parlament eine Revision des entsprechenden Gesetzes hängig und da soll nun verankert sein, dass man Spitzel mit einer Tarnidentität ausrüsten darf und wie man sie bezahlen darf. Jetzt ist das im Moment gerade ein Schritt im Gang, wo man das professionalisieren möchte.
Aus Sicht des Rechtsanwalts ist dieser Schritt sehr gefährlich, weil politische Haltungen begutachtet und beurteilt werden. Insofern gibt der Geheimdienst vor, was demokratisch legitim ist und was nicht. Einerseits nimmt die Überwachung der Bürgerinnen und Bürger zu und andererseits erweitert sich laufend das Arsenal der technischen Hilfsmittel.
Und was wir in der Schweiz ja schon seit geraumer Zeit haben, ist die Erfassung von Telekommunikationsdaten, die Vorratsdatenspeicherung, wie sie in Deutschland ja sehr umstritten ist und seit langem diskutiert. In der Schweiz ist das einfach eingeführt und soll sogar noch ausgebaut werden.
Auch Lutz Rathenow, der Landesabgeordnete der Stasi-Unterlagen, hat die Fischen-Affäre der 1980er Jahre im Nachbarland verfolgt.
Es zeigt andererseits, dass die Schweiz schon auch ein Sicherheitsdenken hat, was auch sich in Atomschutzbunkern und anderen Fragen hinreichend ausdrückt. Auf der anderen Seite gab es zum Glück in der Schweiz Medien, die solche Dinge ja veröffentlichen können, die das diskutieren können, die eine politische Diskussion darüber erzeugen. Und ich habe sozusagen in der Schweiz nicht das Gefühl, dass die Folgen des Überwachtwerdens so gravierend sind wie in der DDR. Das heißt aber nicht, dass das rechtens war oder dass schon gar nicht, dass es richtig war.
Blicken wir noch über den Atlantik, nämlich in die USA. Ein hochdifferenzierter Überwachungsapparat mit großer Belegschaft und modernster Technik wird als Repressionsmaßnahme gegen Terrorbedrohung eingesetzt. Monika Schietz stammt aus dem Bundesstaat Ohio und ist für ihr Kunststudium nach Weimar gezogen. In Leipzig hat sie das Fundbüro eröffnet, ein laufendes Projekt zu den Themen Wende, DDR, Geschichte und Identität im weitesten Sinn. Monika Schietz betrachtet es als Kunst im öffentlichen Raum, wenn sie in einem lebendigen Archiv zusammenstellt, was die Menschen während der DDR und nach dem Mauerfall erfahren haben. Als US-Bürgerin denkt Monika Schietz über die Situation in ihrer Heimat nach.
So, ich habe das natürlich überlegt, wie ich konnte ein ähnliches Projekt in den USA machen. Aber was ich finde schwierig ist, dass wir haben keinen Zeitpunkt wie die Wende, dass wir können nutzen, dass wir können sagen, dass genau während dieser Zeit hat jeder Staatsbürger eine größere Lebensveränderung erlebt. Und bei uns, wir haben noch Kontinuität sozusagen, das September 11 ist auf eine Weise ein Punkt, aber wir haben das nicht alles erlebt, wie ich glaube, dass alle die Leute die Wende erlebt haben. Es gibt nicht so leicht einen Eingangspunkt zu finden, wo wir konnten solche Gespräche und Austausch mit einem öffentlichen Publikum einführen.
Obwohl Monika Schietz erst seit ein paar Jahren auf dem Boden der ehemaligen DDR lebt, kann sie historische Parallelen ziehen. Sie vergleicht die Staatsmacht der DDR mit der heutigen Überwachung der Bürgerbewegung durch FBI. Aber
die USA ist mit dieser Idee von der Freiheit gegründet und das ist die erste Regel in unser Gesetz, dass man hat die Freiheit zu reden, egal ob das gegen die Regierung ist oder nicht. Ich denke, dass es gibt sicherlich die Gefahr, dass diese Freiheit wird eingeschränkt.
Zum Schluss drängt sich die Frage auf, ob sich die Geschichte der Staatssicherheit und ihr Machtmissbrauch heute wiederholen können. Monika Schietz, amerikanische Künstlerin und Projektleiterin des Fundbüros in Leipzig.
Ich würde nicht sagen, dass die Geschichte wiederholt sich. Was wir versuchen hier zu tun, eine Verbindung zu der Gegenwart zu machen, wie diese Vergangenheit noch eine Wirkung hat. Es gibt größere Fragen, was bedeutet Demokratie und wer hat eine Stimme in die öffentlichen Debatten teilzunehmen in Demokratie und wie entscheiden wir solche Dinge? Und das ist natürlich eine weltweite Frage.
Kann sich die Stasi-Vergangenheit in irgendeiner Form wiederholen? Auf diese Frage antwortet Viktor Györfi, Rechtsanwalt und Aktivist von Grundrechte.ch.
Im Moment denke ich nicht, dass sich kurzfristig das in diese Richtung entwickeln wird. Aber das eine ist, dass wir auch jetzt bereits schon wieder Überwachung von politischen Meinungen haben, eine Gesinnungsschnüffelei. Und das ist ja genau das, was auch unter der Stasi passiert ist. Und das andere ist, dass auch in einer Demokratie wir nicht dem Staat Mittel an die Hand geben sollten, die dieser missbrauchen kann. Und die Missbrauchsgefahr ist bei den heutigen Instrumenten, die wir haben, sehr hoch.
Lutz Rathenow, sächsischer Landesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.
Man kann Fehler in Varianten erneuern. Der DDR hat es nicht genutzt, riesige Mengen von Akten anzulegen. Es hat noch nicht mal für die Sicherheit genutzt. Und insofern ist der Glaube durch Abhören viel Gewissheiten im konspirativen Bereich der Gewaltplanung zu gewinnen, ist falsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.